Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Herzlich willkommen zu dieser Sendung.
Ich glaube schon, dass den beiden bewusst gewesen ist, dass das also öffentliche Wellen schlagen kann, in der Kirche zu heiraten, den kirchlichen Segen zu empfangen. Also so viel ich weiß, hat Herr Lindner ganz persönlich angerufen auf Sylt. Also sie wollten das.
Auch RBB-Intendantin Patricia Schlesinger steht im Fokus der Debatte. Unter anderem steht der Vorwurf von Vetternwirtschaft und Gefälligkeiten im Raum.
Es kommt auf den Anschein an, der erweckt wird. Die da machen sich die Taschen voll.
Es gibt eine pauschale Zurückweisung der Vorwürfe durch die Intendantin, das irritiert die Leute, manche schüchtert es sogar ein.
Eine Luxushochzeit auf Sylt. Unser Finanzminister hat ja in diesem Sommer geheiratet. Ein Politikkollege Friedrich Merz, der dafür mit seinen 900.000 Euro Privatjet anreist. Und das zu einer Zeit, in der wir alle doch den Gürtel enger schnallen sollen. Ausgerechnet da feierte Christian Lindner seine opulente Hochzeit. Leitungswasser predigen und Champagner saufen, hieß es dazu dann in den klassischen und auch vor allem in den sozialen Medien. Eine mittlerweile geschasste Intendantin, die sich tief in vielerlei Filz verstrickt hat. Es ging um einen Beratervertrag für ihren Ehemann, private Abendessen bei ihr zu Hause, die sie als Spesen abrechnete, einen teuren Holzfußboden in ihrem Büro und einen schon sprichwörtlich gewordenen Dienstwagen mit Massagesitzen und um noch sehr viel mehr. Das sind nur zwei Beispiele. Mit weiteren könnten wir problemlos die komplette Sendung füllen. Es geht also um die sogenannte Elite, um Menschen, die am obersten Rand der Gesellschaft stehen. Warum geht es bei denen da oben gerade so drunter und drüber? Denn die haben doch die Macht. Anstatt aber verantwortungsvoll mit ihr umzugehen, nutzen zumindest viele Positionen und Privilegien ziemlich ungeniert aus. Stimmt dieses Bild? Stoßen wir tatsächlich bei diesen Leistungsträgern nur noch auf Skandale und Eskapaden? Woran liegt es dann, dass Eliten ihre Vorbildfunktionen nicht mehr erfüllen? Müssen sie uns überhaupt noch als Leitbild dienen oder haben wir es hier mit einer überholten Vorstellung zu tun? Über diese Fragen wollen wir uns heute hier austauschen und auch ein wenig streiten. Wasser predigen und Wein trinken. Müssen Eliten eine Vorbildfunktion haben? Darüber diskutieren und streiten möglicherweise auch Martin Wurms, Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn, und Wolf Lotter, Essayist und Buchautor. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Martin Wurms,
schönen Gruß aus Bonn.
Martin Wurms, hat Sie das aufgeregt? Waren Sie empört, als Sie von den jüngsten Eskapaden der Ex-Intendantin und zugleich Ex-ARD-Vorsitzenden Schlesinger oder auch der opulenten Hochzeit von Christian Lindner gehört haben? Hat Sie das irgendwie entsetzt?
Also ich rate ja grundsätzlich davon ab, alles immer gleich mit einer Empörung und einem Entsetzen, also mit ganz starken Emotionen anzugehen. Ich glaube, wichtig ist, mal auf den Kern zu gehen. Was ist denn genau ein Fehlverhalten und wo ist das Ganze? Wir haben ja ein bisschen das Problem, dass wir in eine Gesellschaft gekommen sind, die spricht von Erregungsökonomie, natürlich auch immer nur das rauspickt, was dann für Entsetzen sorgt, was polarisiert und wo dann andere sich gegen aufbauen können. Also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, dass wir da nicht auch eine Fokussierung haben, die vielleicht gar nicht so repräsentativ ist. Das ist mal das Erste. Wir haben ja auch viele Führungskräfte, etwa in der Wirtschaft, wenn ich an den Mittelbau denke, in Unternehmen, die gar kein Aufhebens machen von ihrer Person, über die auch ganz selten berichtet wird, die aber mit einem ganz hohen Verantwortungsbewusstsein ihre Machtposition auch ausfüllen. Und ich glaube, das ist das Stichwort. Wer macht, wer führt, wer oben ist, der hat auch eine ganz besondere Verantwortung und die müssen wir im Blick behalten. Das ist wichtig.
Da sind jetzt schon viele Schlüsselwörter gefallen. Wolf Lotter, nochmal zurückgefragt, wie ist Ihnen das ergangen, als Sie von den Skandalen Schlesinger und Lindner gehört haben? Teilen Sie das oder widersprechen Sie an dieser Stelle schon?
Ein wenig muss ich widersprechen. Ich habe mich natürlich schon empört darüber, dass Herr Lindner diese Inszenierung einerseits betreibt. Gleichsam denke ich, wir haben größere Probleme, als uns darüber aufzuregen. Das ist nun mal eine Hochzeit und es ist auch privat bezahlt, also alles gut. Bei Frau Frau Schlesinger hat mich weniger gestört, das muss ich ganz offen sagen, auch wenn das jetzt so ein bisschen ungewöhnlich ist, dass sie sich Massagesitze bestellt hat für den Dienstwagen. Es hat mich auch weniger gestört, dass sie sich eine Bewässerungsanlage, eine repräsentative, einrichten hat lassen für viel Geld. Mich hat gestört an Frau Schlesinger dieses, während sie das Amt ausgefüllt hat, ständige Reden von Augenhöhe, dieses ständige Behaupten, sie wäre gar nicht da, wo sie tatsächlich war, wo sie die Möglichkeiten hatte, das alles zu tun. Das ist das, was ich Changewashing nenne. Also so wie Greenwashing also vorgebliches Grünsein oder ökologisch sein ist, was wir aus den Firmen kennen, gibt es mittlerweile auch dieses Transformationswashing, dieses Changewashing, wo ich einfach so tue, als ob wir alle gleich sind und da es kein Oben und Unten mehr gibt. Und tatsächlich sehen wir, dass die alten Strukturen da wunderbar überwintern und die Hinterbühnen immer größer werden in der Republik.
Aber das ist gar nicht das, was in den Medien so diskutiert wird, sondern das ist eher der Blick drauf, der für die Empörung sorgt, Martin Wurms, oder? Gucken wir da vielleicht falsch hin? Müssten wir über andere Dinge reden?
Naja, ich glaube, dass wir hinschauen müssen. Das ist die Verantwortung sogar einer Gesellschaft, einer offenen und kritischen Gesellschaft. Natürlich denjenigen, die eine besondere Macht haben, die auch das Leben anderer beeinflussen, da kritisch hinzuschauen. Und also wenn man sich die Fälle anschaut, die jetzt auch gerade genannt wurden, Frau Schlesinger, Herr Lindner, da halte ich es für ganz wichtig, dass man eben nicht so eine Moralisierung von vornherein über diese Leute ausschüttet, sondern sich mal genau anschaut, dass im Falle von Frau Schlesinger eine Verfehlung vorliegt. Das ist ja ziemlich zweifelsfrei. Interessanter finde ich den Fall Christian Lindner. Auch da gab es ja eine große Empörung. Ja, wie kann der jetzt so ein Riesenfest da feiern und andere sollen den Gürtel enger schnallen? Ich glaube, ich muss man vorsichtig sein, dass man da nicht in so eine Neiddebatte kommt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was es eigentlich heißt, ein Vorbild zu sein. Und es ist ja tatsächlich so, dass ein Mensch, in diesem Fall ein Prominenter, ein Bild von sich gibt. Da habe ich die viel größeren Schwierigkeiten. Denn wenn man sich mal anschaut, welche Wertehaltung da abstrahlt, wie er sich da inszeniert hat, da habe ich eher den Eindruck, das ist so eine vielleicht auch sehr maskuline Wertehaltung, die eigentlich gar nicht mehr in die Zeit gehört, die aus der Zeit gefallen ist. Das ist eigentlich das Problem, dieses Oldschool-Image, was sich damit vermittelt. Gilt vielleicht auch für die Inszenierung. Ich glaube, dieses Bild eines Mannes, der vielleicht wirklich nicht auch den Wechsel, den Change in der Zeit mitgemacht hat, das ist viel aussagekräftiger.
Wolf Lotter, wie sehen Sie das? Müssen Eliten unbedingt tugendhafter sein und handeln als andere?
Ich glaube, das ist ein Konzept der Elite von gestern im Grunde genommen. Was ich viel interessanter finde, ist, dass kaum jemand noch offen sagen würde, außer wirklich Leute, die man nach gestern verfrachten möchte, ich bin Elite. Das ist eigentlich viel, viel interessanter. Selbst wenn man es ist, ja, wenn man zur materiellen, zur akademischen Elite gehört. Also wenn man da mal fragt, gehören Sie zur Elite? Na, ich doch nicht. Also alle sind sozusagen heute Durchschnittsbürger, alle gehören zur breiten Masse. Keiner würde sich mehr sozusagen besonders hervorheben. Vielleicht gibt es da Privatmeinungen dazu, aber offiziell würde das keiner mehr sagen. Ist alles Generation Golf sozusagen. Ja?
Martin Wurms, teilen Sie diese Beobachtung? Das ist ja ein bisschen verquer. Haben wir es damit so einem verqueren Elite-Begriff oder einem Bild davon zu tun? Auf der einen Seite die Champagnerflasche, die es hervorhebt oder die Elite hervorhebt, die aber von sich sagt, wir sind es ja gar nicht.
Ja, de facto ist ja tatsächlich der Ausdruck elitär fast zu einem No-Go-Wort geworden. Also in der Tat, zu sagen, ich bin elitär oder da ist jemand elitär, hat ja eher negativen Beiklang mittlerweile. De facto zeigen sich natürlich elitäre Verhaltensweisen. Ich glaube, dass wir uns Gedanken machen müssen in einer Gesellschaft, was das denn überhaupt heißen soll, Elite. Wann und aufgrund welcher Kriterien gehöre ich denn zu einer Elite? Denn das Wort selber heißt ja nur, wenn man es übersetzt, auf dem lateinischen Wortursprung, die Ausgewählten, die Ausgelesenen. Da steckt ja aber noch nicht drin, nach welchen Kriterien. Und ich glaube, dass wir viel stärker normative, also moralische Faktoren mit in den Kriterienkatalog aufnehmen müssen. Und dann kann ja auch jemand Elite sein, ich sag mal, ein Durchschnittsmensch, der sich kümmert um seine alte Nachbarin und da mal vorbeischaut oder mal die Einkäufe vorbeibringt. Ich glaube, wir müssen diesen Begriff allmählich mal etwas umdefinieren.
Wolf Lotter, könnten Sie sich das vorstellen? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist für Sie die Moral als Kategorie nicht immer dienlich, um Elite zu definieren, oder?
Ja, ich glaube, das führt uns sozusagen auch ein bisschen in die Irre. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich sozusagen dieses Nachbarschaftsbild habe. Wir kümmern uns um unsere alte, kranke Nachbarin. Ja, natürlich ist das ein Vorbild, auch ein soziales Vorbild, ganz gar keine Frage. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wir würden die Begriffe Vorbild, Elite und Führung, also Leadership, ein bisschen auseinanderhalten, weil sehr oft meinen wir ja eigentlich Leadership, also diese Anführerschaft, die es beispielsweise jetzt auch in der Transformation gibt. Es gibt eine Avantgarde, eine ökologische Avantgarde, die sich durchaus als Elite versteht, ohne jemals dieses Wort benutzen zu würden und es weit von sich weisen würde, dass sie das ist. Es gibt eine intellektuelle Avantgarde, die auch nicht glaubt, dass sie Teil der Elite ist. Und all das ist mit Privilegien übrigens verbunden, mit sozialen, mit Aufmerksamkeitsprivilegien. Das ist nicht so, dass das einfach so unhonoriert bleibt. Manchmal materiell weniger als sozial. Aber ich glaube, Leadership, diese Frage, müsste man viel, viel intensiver diskutieren. Und das ist ja nun was ganz anderes. Das heißt ja nicht, den Leuten sagen, wo es lang geht, also zu moralisieren, und das sind jetzt die neuen moralischen Regeln, sondern anderen zu ermöglichen, dass sie sich selbst entwickeln können. Das ist die eigentlich aktuelle Definition. Wir leben ja sollten in einer Zivilgesellschaft leben, wir leben nicht in einer Zivilgesellschaft, in der der Einzelne sich tatsächlich auch entfalten kann und Verantwortung übernimmt für das, was getan wird. Und dann sind wir bei einer ganz anderen Definition von Elite, nicht mehr bei der Auslese von oben oder unten, sondern wir sind dann sozusagen in einer Elite, die Verantwortungselite ist, die Selbstbestimmung hochhält, Selbstständigkeit hochhält, aber auch bürgerschaftliches Engagement hochhält. Und da sind wir ganz schwach. Also ich glaube, da wird wahnsinnig viel darüber geredet, aber tatsächlich wird es wenig geschätzt. Also wir predigen Wasser und wir trinken Wein. Und die Hinterböhnen werden immer größer. Das heißt, moralisieren würde meiner Meinung nach dazu führen, dass wir die Moral vorne ein bisschen ausleuchten, auf der Hinterbühne aber alles so wie gehabt weitergeht. Was noch viel problematischer ist, weil Heuchelei eigentlich den Weg auf die Wahrheit verstellt.
Da muss ich tatsächlich jetzt sofort auch was zu sagen. Also genau diese Notwendigkeit der Begriffsdifferenzierung. Moralisierung ist ja etwas ganz anderes als Verantwortungsübernahme. Und das, was wir sehen, das ist ja die Tendenz zur Moralisierung und zur Übermoralisierung der Gesellschaft. Mhm. Das kritisiere ich in aller Deutlichkeit. Ja. Jemand, der sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich will jetzt, dass alle anderen nach diesen Moralvorstellungen agieren. Ja. Wenn wir dahin kämen, diesen Begriff der Verantwortung zu nehmen und den vor allen Dingen zu entromantisieren. Verantwortung heißt ganz konkret, schau dir an, welche Kausalitäten, welche Effekte gehen von deinem Tun aus und wo sind Punkte, wo berechtigte Interessen retardiert sind. Das ist eine ganz nüchterne Sache. Dann kommen wir weg auch von diesem ja zunehmend polarisierenden Moralisierungstrend.
Wir scheinen ja zu verharren in den herkömmlichen Begriffen von Elite, die ja noch aus einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur herkommen. Trotzdem spielt der akademische Grad ja häufig auch eine Rolle. Woran liegt das nach all dem, was Sie sagen? Warum ist Pierre Bourdieu immer noch so wirksam und warum liegt es an Herkunft und Habitus?
Ich kann gern was dazu sagen. Es ist tatsächlich so, dass diese Gesellschaft undurchlässig ist. Und es gibt sozusagen zwischen den alten Eliten, den alten Bildungseliten, wir reden immer von den materiellen Eliten, reiche, arme, aber es gibt auch natürlich diesen Funktionsadel sozusagen, den alten, wenn ich sage, das ist jemand Professor oder Professorin und dann erhebe ich mich natürlich schon über dem Durchschnitt und dann kommt jemand daher, der sozusagen frei forscht und das darf natürlich nicht sein. Also der Elitarismus ist tatsächlich ein Defekt, der querbeet geht und der natürlich auch im Bildungsestablishment existiert und der natürlich dazu führt, Pierre Bourdieu hatte das wunderbar festgehalten, dass wir im Grunde genommen eine Gesellschaft sind, die nicht emanzipatorisch ist und nicht auf Teilhabe baut, nach wie vor. Also die Kinder von Akademikern werden Akademiker, die Kinder von Nicht-Akademikern sollen was anderes machen. Wir sehen zum Beispiel jetzt auch das Gefälle zwischen Handwerk und Studium. Es gibt eine totale Vermassung an der Universität mittlerweile, weil wir den völligen Irrtum begehen, dass wir glauben, ein abgeschlossenes Universitätsstudium würde Menschen oder Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen, die alle Probleme lösen können. Und wir sehen, das ist nicht der Fall. Ja, wir akademisieren Bereiche, wo ein unglaublicher Mangel herrscht. Das ist sozusagen der Mechanismus in einer Gesellschaft, in der keiner mehr Elite ist, in der alles sozusagen einem bestimmten Bildungsdurchschnitt entsprechen muss, alles einer bestimmten Norm entsprechen muss. Die macht keine Unterschiede mehr, die differenziert nicht.
Herr Bohms, wie sehen Sie das? Ja. Wie wirkmächtig ist der Habitus? Sie können ja fast aus dem Nähkästchen plaudern, auch im Wissenschaftsbereich.
Auch im Wissenschaftsbereich, da ist das sicherlich immer noch ausgeprägt, ja. Und auch da gibt es ganz klar Mechanismen, die haben auch zu tun mit Machterhaltungsinteressen, auch Pfründe abzusichern, auch andere nicht hineinzulassen. Und das sind natürlich alles ganz ungute Strukturen. Da kann ich nun wahrlich keinen Streit oder eine Widerposition anbieten, und zwar auch aus der Innensicht. Nebenbei bemerkt, ich selber habe mich entschieden, immer noch frei beruflich und auch akademisch zu sein, weil ich nämlich ganz bewusst auch mich in meiner persönlichen Entscheidung nicht komplett in einen Bereich einer Institution kommen möchte. Das Problem ist aber auch hier doch wieder ein im Grunde verkrustetes und starres Elitenverständnis. Mhm. Und das finden Sie ja selbst innerhalb von Unternehmungen oder Organisationen. Ja. Die Perspektive auf die Mitarbeitenden, dass jeder und jede an seinem Platz ganz wichtig ist und eine ganz wichtige Funktion einnimmt. Und diesen Blick müssen wir tatsächlich gewinnen. Und also ich lehne es auch für mich tatsächlich ab, wenn mir das selber entgegengetragen wird. Weil ich möchte ja gar nicht, dass ich selber in meinem Tun bemessen werde, jetzt an irgendeine Buchstabenkombination vor meinem Namen. Ich möchte, dass ich bemessen werde an dem, was ich einbringe in meinem Bereich. Und daran will ich mich messen lassen.
Das ist also ein Plädoyer gegen das verdünkelte Elitenbild. Der Begriff kommt von Wolf Lotter, da sind Sie sich einig. Jetzt mal weiter gefragt, aber wo bleibt denn die Vielschichtigkeit? Es reden doch alle über Diversität, überall ist das ein großes Thema, auch hier in den Redaktionen. Warum passiert denn dann da so wenig? Müsste sich da nicht ganz schnell was ändern?
Ich glaube, unsere Vorstellung von Unterschieden ist nur negativ besetzt. Auch das hat mit unserer Kultur zu tun. Wir kommen aus einer Massengesellschaft, in der Gleichheit immer bedeutet hat, dass man allen gleich gerecht wird. Ja? Was für ein Gesetz wunderbar ist und bei vielen anderen Dingen auch, etwa bei der Bezahlung für die gleiche Arbeit, alles großartig. Aber es war anti-individualistisch. Man muss sozusagen Teil eines Ganzen sein. Das ist die industrielle Lesart gewesen, die spätestens seit dem 19. Jahrhundert, eigentlich viel früher, zur Norm geworden ist, und an der halten wir immer noch fest. Ich glaube, dass Unterschiede total wichtig sind, aber positiv konnotiert. Also das, was eigentlich Diversity braucht, dass man sagt, ich erkenne Vielfalt, ich schaue mir an, wie jemand anders ist als die anderen, um Lösungsalternativen hervorzubringen und mit einer komplexen Welt besser umzugehen. Diversity, die wieder nur in drei Gruppen unterscheidet, MWD, das ist albern, das ist alte Welt. Tatsächlich muss Diversity in der Lage sein, genau das zu tun, was Sie gesagt haben, zu unterscheiden, wer aller daran teilhat, in aller Unterschiedlichkeit, mit Name und Adresse übrigens. Auch nicht der Begriff Team, das finde ich immer ganz furchtbar, weil beim Team gewinnt immer der das Team leitet. Ja? Der Teamleiter, das ist die alte Idee. Und das ist eine Inszenierung. Also wir haben alle einen Namen, wir haben alle eine Funktion, wir tun alle etwas und wir müssen uns die Mühe machen, genauer zu unterscheiden. Sonst leben wir dieses alte Leben der Gleichmacherei und dieses alte Leben, wo es auch Eliten möglich ist und alten Eliten möglich ist, über uns zu herrschen, ohne dass wir es noch bemerken, einfach weiter. Also Emanzipation ist harte Arbeit und der müssen wir uns unterziehen.
Martin Bohm, sehen Sie das ähnlich, ich sage es mal radikal, wie Ihr Mitstreiter? Diversität ist eigentlich nur Gleichmacherei?
Ja, Diversity ist ja jetzt auch so ein Schlagwort, was überall in den Glasvitrinen hängen muss und was überall hochgehalten wird. Aber auch da muss man ja mal genau hinschauen. Wenn man genau hinschaut, muss man sagen, Diversität als solche ist ja eigentlich kein Wert an sich. Es geht ja eigentlich um etwas anderes. Es geht ja darum, dass ich Menschen anerkenne in ihren Leistungen, aber auch einfach in ihrer jeweiligen Persönlichkeit, unangesehen von irgendwelchen Gruppenzugehörigkeiten. Dass es keine Rolle spielen darf, ob da jemand aus einer bestimmten ethnischen Gruppe kommt oder einem bestimmten Geschlecht angehört, etc. etc. Das Problem, was ich zunehmend sehe, ist, dass unter dieser Schlagwortkultur, das haben wir dann ja auch in der Gender-Debatte und in Ähnlichem, dass wir genau zum Gegenteil kommen. Es führt eigentlich dazu, dass Menschen genau einsortiert werden. Dass also hingeschaut wird, hat es jetzt ein Weißer gesagt oder einer, mit einer pigmentierten Haut oder andersfarbigen Haut jetzt ein Mann oder eine Frau gesagt? Und daran bemesse ich, ob das jetzt korrekt ist oder nicht. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass diese ja wirklich gut gemeinten ballistischen Bestrebungen am Ende dazu führen, dass wir tatsächlich wieder einen ganz problematischen Blick auf Menschen bekommen. Wir ordnen sie als Teil einer Gruppe ein und behaften sie dann mit Gruppenmerkmalen. Das ist ja etwas, was diametral eigentlich gegen unsere Wertekultur geht, die immer von der Einmaligkeit der individuellen Person ausgeht. Wir sehen Menschen nicht, und dafür mache ich mich auch stark, als Teil einer Gruppe, jedenfalls nicht zuerst, sondern als individuelle Person. Und das muss das Ziel sein, auf das wir hingehen. Ich bin nicht sicher, ob viele Bewegungen unter Schlagwörtern Diversity und Gender und so weiter wirklich in diese Richtung geht oder nicht genau in die andere.
Jetzt hätte ich gern zwei Szenarien von Ihnen. Was brauchen wir denn künftig? Eine andere Elite? Oder wie wird sich das weiterentwickeln, Martin Bums?
Ich glaube, wenn wir den Begriff der Elite aufrechterhalten wollen, dann kann man in Richtung dieses Aufklärungsbegriffs gehen. Aufklärung heißt ja, sich auf sich selbst zu stellen. Und das heißt auch immer, dass es eine Last ist. Kant, der ja diesen Begriff der Aufklärung ganz stark geprägt hat und auch viele gesellschaftliche Einrichtungen bis heute maßgeblich geprägt hat, hat das ja genau erkannt. Der hat gesagt, du musst Mut haben, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das hat auch zu tun damit, dass wir wieder neu umgehen lernen müssen mit Unsicherheiten. Wir haben keine letzten Gewissheiten. Das haben wir nicht in unserer privaten Lebensführung. Das haben wir aber auch nicht als Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Das müssen wir neu anerkennen. Es ist auch die Angst vor dem Fehler, vor dem Falschen. Es ist auch die Angst, einen Schritt zu machen, vielleicht mal ins Halbdunkel. Aber wenn wir das nicht zurückgewinnen, auch diese Kompetenz der Unsicherheit, das kann man übrigens auch, wenn man eine Elitenfunktion inne hat, uns auch mal klar machen. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin hier auch unsicher. Und das ist für mich ein Zeichen von Elite, auch die Fähigkeit zu haben, sich selber und anderen dazu zu bestehen. Dann kämpfen wir ein Stück weiter.
Mut zur Unsicherheit also, Wolf Lotter. Fügen Sie dem noch was hinzu?
Absolut. Das große Problem ist natürlich, dass es gibt ja diesen schönen volkstümlichen Satz, die Klugen haben Zweifel, die Dummen nicht. Das ist, glaube ich, etwas. Und deshalb müssen wir alle klug werden und zweifelnd und diesen konstruktiven Zweifeln und auch diese Unsicherheit natürlich ertragen, auch wenn es schwerfällt. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Jede und jeder merkt das natürlich auch im eigenen Leben. Der alte Elitenbegriff ist überholt, wobei er sich nicht aufgegeben hat. Das sehen wir dieser Tage auch wieder. Und dafür steht nicht nur das Wort Putin. Wir sehen, dass es eine große Sehnsucht gibt, geführt zu werden, einfache Antworten zu haben. Und all das, wir brauchen das in der Bildung, in der Kultur, durch die politische Kommunikation, durch die Medien vor allen Dingen. Es gibt in den Medien auch unter meinen Kollegen sehr viele, die den Individualismus als Störfaktor immer wieder sehen. Warum, verstehe ich nicht so ganz nicht, ausgerechnet in diesem Beruf, der Aufklärung mit sich bringen sollte. Aber hier eine massive Anstrengung zu unternehmen, Individualität, Persönlichkeit, Selbstverantwortung als ganz wichtige gesellschaftliche und menschliche Leitbilder nach vorne zu stellen. Das wäre die Elite, um die es hier geht.
An dieser Stelle der Streitkultur ist es so, dass an Sie beide die Frage geht, haben Sie was mitgenommen von den Argumenten der Gegenseite? Wer möchte anfangen? Martin Bums?
Ja, ich kann gerne etwas dazu sagen. Zunächst mal tut es mir beinahe leid, dass wir jetzt gar nicht so viel gestritten haben. In Streitkultur steckt ja auch das Wort Kultur und dann unterstreichen wir das in besonderer Weise heute. Nein, es ist, glaube ich, das gemeinsame Grundverständnis, was eine Gesellschaft braucht. Und das ist immer ja noch ein Grundverständnis, das aus der Aufklärung kommt, also aus einem Individualismus heraus, aus der Selbstverantwortungsidee heraus. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich hier mitnehme. Und auch wenn ich da wieder nur eigentlich unterstützen kann, die Bildungsfrage. Da müssen wir ganz dringend drüber nachdenken. Wir müssen uns mal anschauen, ob wir diese Ertüchtigung zu diesem Stehen auf den eigenen Beinen eigentlich überhaupt noch in unseren Bildungssystemen haben. In der Schule, aber auch in der Hochschule. Auch übrigens in der Ausbildung dann der Funktionseliten. Haben wir diese Komponente da überhaupt drin? Ich habe Zweifel.
Wolf Lotter, was haben Sie mitgenommen?
Ich habe mitgenommen, dass wir beide zwar hier nicht gestritten haben, aber gemeinsam streiten werden gegen alle, die sozusagen ein falsches Elitenbild immer noch vor sich hertragen. Und das halte ich im Ergebnis für ein großartiges.
Will ich nicht widersprechen.
Ja, das ist ein versöhnliches Ende der Streitkultur. Ich bedanke mich bei Martin Bohms, Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn, und bei Wolf Lotter, Essayist und Buchautor, für das anregende Gespräch. Unser Thema war: Wasser predigen und Wein trinken. Müssen Eliten eine Vorbildfunktion haben? Am Mikrofon war Antje Allroggen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.